Es geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie.
Herzlich willkommen zum DFA-Podcast mit Louis Hechen-Bleigner, Tiroler Fotograf, aber auch Gastronom und in beiden Eigenschaften seit rund 25 Jahren auf eine Art Ein-Mann-Feldzug gegen die Auswüchse des alpinen Tourismus. Dein bei weitem erfolgreichstes Projekt in dieser langen Zeit ist ein Buch über Après-Ski. Und ich glaube, das war auch deswegen so erfolgreich, weil es mitten im Corona-Shutdown des Frühjahrs 2020 erschienen ist und weil vorne drauf steht Ischgl, das Synonym für diese Corona-Katastrophe. Ist das nicht ein ziemlich bitterer Triumph, wenn man am meisten auf deine Arbeit reagiert, wenn sie das maximale Desaster beschreibt?
So sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Ich habe das 26 Jahre lang fotografiert, dieses Thema, weil mich das immer interessiert hat. Wie hat es passieren können, dass aus ehemaligen ärmlichen Bergbauern auf einmal hochprofitable Alkoholhändler geworden sind? Ja, und dieser Mutationsprozess, dieser Wandel war einfach ein Thema meiner Langzeitbeobachtung. Und mein Verleger hat halt dann gesagt, das ist genau der Zeitpunkt, wann wir das Buch bringen. Alle meine Fotoserien haben einen langen Hintergrund, eine lange Beobachtungsphase, das Thema möglichst tief zu bearbeiten. Es war vielleicht sogar ein Anstoß, um dieses Thema einmal ernsthaft zu reflektieren und nicht nur darüber hinwegzureden. Es wird ja so vieles darüber hinweggeredet, aber dass man sich in einer gewissen tiefen Grammatik einmal mit dem Kern des Themas befasst, da braucht es oft eben natürlich gewisse Auffahrunfälle, die passieren, und dann denkt man vielleicht wirklich tiefer drüber nach.
Jetzt gehen wir nochmal zurück in deiner Biografie und fangen wirklich vorne an. Du bist Jahrgang 58 und in einem Tal nicht weit von Innsbruck geboren, lebst da, glaube ich, immer noch relativ in der Nähe dieses Geburtsortes auf dem Land, kommst also aus einer Familie mit bäuerlichem Hintergrund. Es gibt so gewachsene Strukturen, Traditionen, gleichzeitig aber hat die Familie auch relativ früh ein Standbein entwickelt im, man nannte das damals, Fremdenverkehr. Was war das für eine Kindheit?
Mein Vater stammt aus einem Bergbauernhof aus dem Alpachtal, wo ich ja auch geboren bin und auch bis heute lebe. Und meine Mutter stammt aus dem Zillertal, auch von einem Bauernhof. Ja. Und das waren halt vielfach, haben halt einfach die Leute versucht, in diesem neuen Trend des aufkommenden Tourismus, der Nachfragemarkt kam aus Deutschland. Deutschland hatte kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Aufbauphase, sich sozusagen emporgerappelt aus den Nöten, und es ging aufwärts, und in dieser Aufwärtsspirale reisten halt viele Deutsche nach Österreich, weil es war nahegelegen, es ist die gleiche Sprache, ein Land mit hoher Sicherheit, und der Deutsche bekam damals für seine Mark relativ viel in Österreich. Und das waren natürlich die Attribute, und die Alpen waren halt damals auch sehr, sehr positiv besetzt. Das war ein Gegenentwurf zum städtischen Leben, zum Flachland, und es gab eben eine große Aufbruchstimmung, in diese Anderswelt des Positiven hinzufahren. Und viele, viele Kleinbürger haben versucht, eben das zu nutzen, haben Zimmer vermietet. Und das hat ganz, ganz klein begonnen eigentlich. Und dadurch auch sind eben sehr viele Freundschaften auch entstanden. Die Deutschen haben es genossen, dass sie da sozusagen bemuttert wurden. Dem Deutschen fehlt ja überwiegend diese Mutterseele, dieses Angenommensein. Und diese Herzenswärme konnten die Elbler vermutlich sehr, sehr gut vermitteln. Ja, und wurde auch vielfach wirklich auch authentisch gelebt, das muss ich schon sagen. Es sind ja viele Freundschaften entstanden daraus. Ne? Aber je größer die Betriebe wurden, umso mehr serieller wurde auch diese Freundschaft dann irgendwann gespielt. Weil wie viele Freunde hat man denn wirklich im tieferen Sinne? Und irgendwann beginnt dann eben die gespielte Gastfreundschaft bis hin zur Show, zur Pose. Wo hat sich dann sozusagen der Einheimische verwandelt und wurde ein Show-Tiroler?
Aber du warst kein Show-Tiroler und dein Vater auch nicht, oder? Du hast doch die Kindheit wirklich auf der Alm mit Käsemachen verbracht, oder?
Ja, die Kindheit ist falsch gesagt. Mein Vater war Käser und der war im Sommer immer auf der Alm oben. Und in der Zeit war ich mit ihm oben. Ne? Und das war schon eine tiefe emotionale Erfahrung, dass ich hier sozusagen das Leben der Landwirtschaft während der Almzeit mitbekommen habe. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil es mich irgendwie an den Mutterboden sehr gebunden hat. Ja, ich habe das Leben mit den Tieren kennengelernt. Ich weiß, was Käseherstellung bedeutet. Und einfachstes Leben einfach. Ne? Und das war schon eine Prägung für mich, weil ich einfach dadurch auch eine tiefe Wertschätzung für das Leben der Bergbauern entwickeln konnte, weil die eigentlich sozusagen diesen Boden kultiviert haben, bewirtschaftbar gemacht haben. Weil wenn wir heute einmal schauen, wo ein Bergbauernhof steht, das ist niemals eine Störzone in der Landschaft. Es ist eine Symbiose. Ja? Und das ist eigentlich das Spannende, dass die bäuerliche Welt schon etwas geschaffen hat, das ein Miteinander war. Und die Störzonen des Gegeneinander brachte vielfach die Moderne.
Und wenn du dann damals runter bist von der Alp, dann war da unten die Mutter mit ihren Pensionszimmern.
Die hatte, genau, und in der Zeit hat also, meine Eltern haben zuerst eine Pension gebaut mit 20 Gästebetten, später dann nochmal so groß dran gebaut mit 40 Gästebetten. Und dann ist noch ein kleines Kaffeehaus dazugekommen. Und wenn 40 Gäste im Haus sind, ist natürlich jede Woche ein Kommen und Gehen. Ne? Und als Kind habe ich das sehr, sehr authentisch miterlebt. Ich habe verstanden, was eigentlich der Heißhunger des Deutschen ist. Und das war schon das prägende Erlebnis, warum ich mich wahrscheinlich auch so intensiv dann später in meiner fotografischen Arbeit mit Tourismus befasst habe.
Und dann bist du da mal so gestanden als 10-jähriger Bub auf der Terrasse und hast das fremde Wesen bestaunt, dass da kam, der Tourist. Und hast gedacht, wow, die kommen jetzt alle wegen uns.
Ein zentrales Erlebnis war mal, wo ich als 10-jähriger zu den Gästen wirklich aufgeschaut habe. Und habe kopfschüttelnd zu mir selbst gesagt, die kommen extra wegen uns hierher. Ne? Und habe ja so, das waren ja ganz normale Bürger, die hier nur arbeiten gehen, aber ich habe den als Adeligen angesehen. Und das war halt bewundernswert. Und dass die hier, weil wo sind wir schon hingekommen? Außer auf die Alpen oder 5 Kilometer im Umkreis, weiter ist man doch kaum gekommen damals. Und erst später, wo sich dann mein Leben sehr, sehr geändert hat, wo ich selbst dann Reisender geworden bin. Und dann hat sich das Bild komplett geändert, weil ich gesehen habe, dass dieser Mensch aus der Großstadt letztendlich auch emotionale Nähe gesucht hat, weil er die in diesem Dorf oder bei meiner Mutter viel mehr bekommen hat als in der Anonymität zu Hause. Ne? Das heißt, da hat es auch so etwas wie eine emotionale Angenommenheit gegeben. Und ich habe verstanden, dass Urlaub viel mehr ist, als nur jetzt konsumistisch den Urlaub zu verbringen. Es geht darum, dass da eine Andockstation ist, in dem Fall meine Mutter, die so etwas war wie eine gastronomische Mutter Teresa, ja, sie konnte eben den Gästen diese Nestwärme geben und bieten, emotional bieten, die sie sonst in ihrer städtischen Eingesperrtheit oder in dieser deutschen Unterkühltheit, wenn ich sie jetzt so mal nenne, die das nicht zu geben vermochten. Nicht? Und das war, was viele Vermieterinnen, da war nicht nur meine Mutter alleine, sondern die haben einfach verstanden, den Fremdenverkehr für sich zu nutzen und opferten sich wirklich dafür auf. Nicht? Den Preis dafür zahlten vielfach die Kinder von Tourismusbetrieben, weil die halt dann so nebenher aufgewachsen sind. Ne? Und dieses Nebenher haben die Kinder schon sehr, sehr stark gespürt, dass sie sozusagen in der zweiten Reihe waren. Und dieses Zurückgesetztsein hat ein Kind anders empfunden. Und die Eltern haben das aber nie absichtlich gemacht, um den Kindern Schaden zuzufügen, sondern ich habe das erst später dann verstanden, dass sie eigentlich letztendlich auch für die Kinder gearbeitet haben. Ne? Aber was sie nicht verstanden haben, was das auch teilweise für eine emotionale Beschädigung ausgemacht hat für die Kinder. Deswegen gibt es auch heute viele, die im Tourismus einfach nicht mehr arbeiten wollen, weil ihnen sozusagen auch die Kindheit teilweise genommen wurde. Das war einfach in der Zeitachse, wie Tourismus entstanden ist. Und erst nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten können wir sehen, dass das vielleicht gar nicht so klug war oder dass es auch gewisse Verwerfungen gibt. Und man macht nicht nur einen Gewinn, man zahlt auch irgendwo einen Preis. Und ich bin vielleicht jemand, der den Preis sehr, sehr genau beobachtet und genau anschaut.
Wie kam das denn jetzt zu der Verwendung von Fotografie als einem Instrument, dieses ganze Thema zu untersuchen oder irgendwann sogar zu einem professionellen Instrument?
Na, erstens, ich habe früher sehr viele Reisevorträge gemacht. Ich habe immer über Vietnam, Burma, Neuguinea, über viele asiatische Länder Tiervorträge gemacht. Und je öfter ich von meiner Heimat weggereist bin, umso öfter habe ich gesehen, wie sich in Tirol durch den Massentourismus ein Wandel vollzieht, dass es Veränderungen gibt durch Baumaßnahmen oder was auch immer, dass diese bäuerliche Welt in den Hintergrund gerückt und dass eine gewisse Industrialisierung Einzug hält. Und als Fotograf bin ich natürlich ein stark visuell wahrnehmender Mensch. Und ich habe gesehen, dass Motive verschwinden. Und das ist vielleicht auch eine egoistische Haltung des Fotografen. Aber letztendlich war auch immer dieses Bild in mir, die Zeit, wo ich mit meinem Vater auf der Alm war. Das war ein gewisses auch verklärtes Bild. Aber es war trotzdem etwas, wie soll ich sagen, es hatte eine gewisse Beständigkeit. Das war etwas wie ein archaisches, kulturelles Leben, das eine gewisse Sinnbestimmung gegeben hat. Und das war eine tiefe Einschreibung auf meiner Seelenlandschaft. Und auf einmal habe ich diese Industrialisierungsprozesse gesehen und ich hatte dann ein zentrales Erlebnis, das mich zu einem anderen Fotografen hat werden lassen. Die Touristiker im Tal wollten, dass ein Buch entsteht, ein Bildband über das Alpbachtal. Und dann haben sie mich halt gefragt, aber immer schon damals mich als heiße Kartoffel wahrgenommen. Und das ist ein Buch mit 140 Seiten ungefähr, nur schöne idyllische Fotografie, ein Buch, wie ich es heute nie wieder machen würde. Ich wollte aber eine Seite zum Nachdenken haben, gerade im Tourismus, wo es darum geht, ja auch Landschaft zu verkaufen, Kultur zu verkaufen, dass man mit einer gewissen Achtsamkeit damit umgehen muss, weil sonst eben eine Selbstzerstörung passiert, dass ein Bild nicht aufrecht erhalten werden kann, das eigentlich das Humankapital des Tourismus ist, ja. Und so habe ich eine Seite gemacht mit zwei Bildern, die eine visuelle Störzone zeigen. Und da war ein zentrales Erlebnis. Neben dem damaligen Tourismusbüro war direkt vis-à-vis so ein typisches Tiroler Souvenirbordell. Ja, da stand ein Leiterwagen, wie wir sagen, ein Holzwagen, was die Bauern hatten zum Heu liefern. Nur es war kein Heu drauf, sondern nur so Hongkong-Souvenirmüll, wo Tirol draufsteht, aber nicht Tirol drin war. Diese akkumulierte touristische Lüge in Höchstform auf einem Hochaltar des Plastikschwachsinns. Und dieses Bild habe ich mir gedacht, das muss ich ins Buch bringen, ja, weil es so eine starke Symbolik ist. Der Unterbau ist eben der kulturelle Unterbau der Bauernwelt. Und was servieren wir da drauf? Und der Tourismusobmann hatte damals einen Stopp dieses Buches verursacht und hat gesagt, er hat mich vor einem Prozess gerettet. Ich sage, nein, du hast mich nicht vor einem Prozess gerettet. Ich habe euch das sehen gelernt. Ihr geht seit Jahren daran vorbei und das stört euch nicht. Und auf einmal regt euch ein Bild auf. Und so habe ich das vielfach gesehen, dass die Touristiker wie einen Dimmer, den man drunter dreht, dass die nur mit einer 30-40-prozentigen Wahrnehmung durch die eigene Heimat gehen. Ja, aber das, was ich als Fotograf, der immer 100% aufgedreht hat, sieht, das war ihnen fremd, hat sich vollkommen entzogen. Ich habe diese eine Seite dann doch noch durchgesetzt, aber ich war sehr verletzt und auch der Autor, der den Text geschrieben hat, und ich, wir haben dann die Buchpräsentation boykottiert, wir sind nicht hingegangen. Und das war ein zentraler Wendepunkt in meinem fotografischen Werk, dass ich gesagt habe, aufgrund dieser Dichte, wie Tourismus in Tirol entstanden ist, widme ich mich nur noch dieser Thematik. Ja, und ich werde sie in Werkserien aufarbeiten. Aber was für mich ganz wichtig war, dass ich versucht habe, in den Kunstkontext zu kommen. Denn ich bin wahnsinnig bekämpft worden dann von den Medien auf lokaler Ebene, dass ich gesehen habe, ich kann unmöglich überleben. Man wird mich hier weiterhin vernichten, wenn ich das nicht irgendwo auf eine höhere Ebene transformieren kann, dass ich ins Ausland gehe, dass ich internationale Medien bekomme, die sich dafür interessieren und dass das Ganze auch auf ein sehr seriöses Fundament gestellt wird, dass vielleicht auch in 20, 30 Jahren jemand mal sagt, der hat das mit Hirn gemacht und nicht das Nestbeschmutzer, der nur seine Heimat in die Pfanne hauen wollte, nicht? Sondern irgendwann später, wenn ich nicht mehr leben sollte, muss ein fotografisches Werk dastehen und das in sich in einer gewissen tiefen Grammatik so viel erzählt von dieser Wucht der Veränderung, vor allem diesem Preis, den wir gezahlt haben für diesen vermeintlichen Gewinn, den wir geschaffen haben. Ne? Zeig mir den Preis, den du gezahlt hast für dein Lebenswerk. Und dann schauen die Dinge oft sehr, sehr anders aus. Nur den Kontostand zu betrachten, ist mir viel zu wenig.
Jetzt reden wir doch dann tatsächlich mal konkret über die Bilder. Es gerät ja schnell aus dem Blick, dass jedes Foto eine ganze Reihe von gestalterischen Entscheidungen voraussetzt. Man muss ständig überlegen, wie man jetzt das Werk eigentlich konstruiert. Kürzlich hat ein Rezensent in der Wochenzeitung Freitag geschrieben, Hechenbleichner kommt ohne Stilisierung aus, hält Kontrastumfang und Farbspektrum im Bereich der Urlaubsfotografie. Sag mal, ist diese Harmlosigkeit des Looks eine Tarnung, eine bewusste Entscheidung? Wieso kommt das so fotoalbumsmäßig daher?
Ja, ich will versuchen, möglichst wenig einzugreifen. Das heißt, zwischen dem, was ich fotografiere und mir, ist nur die Kamera alleine. Da versuche ich halt maximal in einem dokumentarischen Charakter zu bleiben, das, was ist, abzulichten. Oder ich habe zum Beispiel mal bei einem Ball in der Schweizer Oberliga, ja, wo nur Jet Set und die Upper Class war. Und so habe ich mich eingeschlichen, ich war gut gekleidet und war mit dabei mit der kleinen Leica. Da wird man ja so wunderbar unterschätzt. Ja. Und
das ist ja,
man hat mich gelassen.
Das ist ja genau wie Erich Salomon in den 20er Jahren diese Diplomatenporträts gemacht hat.
Ja, vermutlich. Ne? Also das heißt, ich will da unterschätzt werden. Das ist das Schönste und ich kann offen auf Leute zugehen. Also ich kann mich Gott sei Dank ausdrücken und kann aktiv eingreifen in den Prozess. Ich spiele mit dem Ganzen natürlich auch. Ich bin aber schon mehrfach angegriffen worden und die mich angegriffen haben, das waren immer Betrunkene. Gerade beim Thema Après-Ski ist es einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit und da hat es schon 4 satte Übergriffe gegeben. Das kann man dann nicht vermeiden, weil einfach Alkohol also den Menschen Monstern macht. Ne?
Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ich wollte jetzt nochmal auf eine andere Werkgruppe zu sprechen kommen. Das meiste, was du machst, ist ja klassische Henri-Cartier-Bresson-Schule. So entscheidender Augenblick, die Dinge konstellieren sich, fügen sich. Da entsteht eine Aussage und in dem Moment muss es dann Klick machen. Aber es gibt eine Arbeit, die besteht eben gar nicht mehr aus Fotografie, sondern Skulptur, Ready-Made. Das sind Bruchstücke von Skiern, die aus dem Schredder kommen. Wie kommt es dazu, dass das keine Fotos mehr sind? Die könnte man sich ja auch als Bilder vorstellen, so bei Lumas, freigestellte, schicke kleine Sachen, die man sich dann farblich passend zum Sofa aussucht.
Also generell geht es ja bei mir darum, immer das Phänomen Tourismus und welche Bilder hinterlässt Massentourismus und welche Geschehnisse hinterlässt er. Und Tourismus unterteilt sich für mich immer in Vorder- und Hinterbühne. Der Gast bewegt sich auf der Vorderbühne, er konsumiert seinen Urlaub, egal im Hotel, im Freiraum, im Skigebiet, im Sommer, in den Bergen. Und dann gibt es speziell im Wintertourismus auf der Hinterbühne etwas, was zurückbleiben muss. Wenn jedes Jahr hunderttausende Paar Ski hergestellt werden, was passiert mit den anderen? Wo gehen die anderen hin?
Und wo gehen die hin, die ganzen Skier?
Die gingen auf Recyclinghöfe und da wurden sie geschreddert. Die wurden so in 30, 40 Zentimeter lange Teile zerhackt und dann wurden sie auf einem Mülldeponie eingegraben. Ne? Und dieser Prozess, den habe ich einfach spannend gefunden, weil ja damals die Skier auch noch so wortfallomanische Aufladungen hatten. Turbo, Quattro, Megaspeed. Ja, das ist ja eine Form von Kriegsführung mit Worten. Und die Marketingstrategen haben diese Skimodelle aufgeladen. Und der Schredder ist dann ein Zufallsgenerator, der hackt die Teile raus. Und am Ende der Saison sortiere ich dann 30 Kubikmeter Ski aus von diesen Teilen. Und wenn dann diese Teile da liegen, zerfetzt, dann wird das sozusagen freigelegt. Und diese Marketinglüge steht dann da und ist wie eine Skulptur. Und wenn man das dann, so wie ich, wieder ganz lange gesammelt hat, entstehen einfach fantastische Wortkanonaden. Und ich habe heute sicher die weltweit einmalige Sammlung mit diesen Bruchstücken. Und ich habe bereits eine Ausstellung gehabt, auch im Stadtmuseum in Tübingen. Und die Sachen gehen weiter. Wir sind jetzt gerade auch in Aufbereitung für einen großen Kunstkatalog. Und dann kriegt das einfach nochmal etwas ganz, ganz Tolles, erzählt was aus der Zeit. Und das zeichnet vielleicht mein Werk aus, dass ich den Langmut habe und immer dieses ja fast kindliche Interesse daran, immer was zu suchen, zu finden und dann dranbleiben und mit einer spielerischen Neugier das dann auch kulturphilosophisch herauszuarbeiten.
Gut, dann bedanken wir uns mal fürs kulturphilosophische Herausarbeiten und machen an dieser Stelle eine Pause. Das war der erste Teil des DFA-Podcasts mit dem Tiroler Fotografen Lois Hechenbleichner. Es folgt ein zweiter Teil, der auch noch mal ein bisschen länger sein wird als dieser erste hier. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.